Wir haben heute das Vergnügen, uns mit Manuela Türkel, muslimische Seelsorgerin und Religionspädagogin, austauschen zu können. Sie engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im muslimischen Vereinswesen in der Region Aargau und Zürich. Manuela Türkel, herzlich willkommen. Sie sind seit vielen Jahren im muslimischen Vereinswesen aktiv. Wir freuen uns, dass Sie uns heute von Ihren Erfahrungen berichten können. Wir starten mit Ihrem Engagement als Seelsorgerin, als muslimische Seelsorgerin bei QAMS. Können Sie uns noch mal sagen, was QAMS heißt? Was bedeutet der Name?
QAMS ist ein gemeinnütziger Verein und steht für die Qualitätssicherung muslimische Seelsorge im Kanton Zürich. Wir engagieren uns als Seelsorgende und Seelsorger. Wir sind im Ganzen 17 Personen in einem Pool. Und je nachdem, wenn uns die öffentlichen Institutionen anrufen oder eine seelsorgerische Begleitung von uns möchten, dann werden wir 17 Seelsorger angefragt und der am besten passt oder Zeit hat, je nachdem, wird dann aufgeboten und geht dann in Spitäler, Altersheim, Pflegeheim oder dann auch von Blaulichtorganisationen. Falls es ein Notfall ist, gehen wir dann vor Ort und begleiten die Betroffenen sowie auch Familienangehörige. Unser Dienst ist 365 Tage verfügbar, also 24 auf 7, wirklich täglich. Zudem haben wir auch die Internet- und Telefonseelsorge.
Was passiert dort konkret in der muslimischen Seelsorge?
Wenn wir aufgeboten werden, da treffen wir meistens auf uns unbekannten Menschen. Das heißt, wir gehen auch immer offen auf den Mensch zu. Wir lassen uns in dem Sinne überraschen, was auf uns zukommt. Immer aber mit dem Wissen im Hintergrund, auch aus dem Glauben heraus, es kommt gut so, wie es kommen wird. Und wir stärken uns auch seelisch. Die meisten von uns machen das so, dass bevor sie zu einem seelsorgerischen Gespräch gehen, dass sie sich dann wirklich auch seelisch stärken mit einem Gebet oder mit der Gebetswaschung, damit sie da wirklich auch sich so ein bisschen beruhigt vorbereiten können für das seelsorgerische Gespräch. Im Gespräch selber versuchen wir dann immer, den Menschen dort abzuholen, emotional und auch seelisch, wo er gerade steht. Das heißt, die Religion ist nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund. Wir treffen auf den Menschen und sehen dann, was die Bedürfnisse sind. Sind es religiöse Bedürfnisse und werden diese explizit auch von uns erwünscht, ein Koranvers zu rezitieren oder Koran zu lesen, dann versuchen wir diesem Wunsch auch nachzukommen. Und sonst von unserer Seite aus ist es wirklich einfach eine Begleitung, um dem Menschen in dieser schwierigen Situation ein bisschen Erleichterung zu geben. Zudem verbindet ja auch, vielleicht speziell auch in der muslimischen Seelsorge, weil ja die verschiedenen Kulturen auch im Hintergrund eine Rolle spielen, wenn jemand, ein Patient oder ein Klient sieht, dass die Person die gleiche Sprache spricht und es ist nicht Deutsch, sondern kann irgendetwas sein, also Türkisch, Arabisch, Albanisch oder was auch immer, dann wir sind überzeugt, der Mensch bekommt auch ein Stück Heimat mit. Und Heimat gibt ja immer Sicherheit und Vertrauen. Und genau das möchten wir auch der Person auch herüberbringen, dass sie sich da sicher fühlen kann und aufgefangen fühlen kann.
Sie gehen auch zu Personen, die nicht praktizierend sind?
Genau, ja. Wie gesagt, wir wissen nicht, auf wen wir in der Seelsorge treffen. Auch zum Beispiel in Spitälern, die Pflegenden, Sie wissen meistens aus dem Formular, welches der Patient hat, eventuell welche Religion er hat oder sie. Aber ich denke, im Vordergrund spielt dort mehr die Sprache auch die Rolle. Mhm. Und von dem her, wie gesagt, steht die Religion nicht an primärer Stelle, sondern mehr die Kultur.
Was motiviert Sie, sich als muslimische Seelsorgerin zu engagieren, persönlich?
Meine persönliche Motivation ist einfach, ich habe es gerne, für Menschen da zu sein. Ich habe Menschen gerne allgemein und ich bin gerne für sie da, vor allem eben auch, wenn ich weiß, sie sind in einer herausfordernden Situation. Auch aus persönlicher Erfahrung. Ich hatte auch einmal ein seelsorgerisches Gespräch nach der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind. Und da war ich auch sehr dankbar, hatte ich diese Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, Neutrales zu sprechen, der mich auch auffangen konnte, da, dort mitten in der Nacht im Spital. Und von dem her habe ich auch diesen Gedanken oder dieses Gefühl im Hintergrund, es tut gut, mit jemandem über die eigene Gefühlswelt zu sprechen, ohne dass man verurteilt wird, weil man ja eben eine neutrale Person wird, ohne den Hintergrund zu kennen. Die Person kann einfach erzählen und man hört meistens ja zu. Das ist vor allem unsere Aufgabe, aufmerksam zuzuhören und dann eben die Bedürfnisse der Person herauszuspüren oder auch konkret nachzufragen. Von dem her ist meine persönliche Motivation, ich weiß oder ich gehe davon aus oder ich bin überzeugt, ich tue der Person, dem Klienten sicher etwas Gutes, ich kann ihn ein bisschen entlasten. Und meine persönliche religiöse Motivation ist dann auch, ich bin überzeugt, dass ich für das auch wirklich eine Belohnung von Gott bekomme.
Frau Türkel, ein Engagement ist auch, dass Sie als muslimische Religionspädagogin oder islamische Religionspädagogin Kinder und Jugendliche unterrichten in der Moschee. Das machen Sie auch seit vielen Jahren. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie sieht der Unterricht aus in der Moschee? Was lernen die Kinder und Jugendlichen dort?
Religionsunterricht auf Deutsch gebe ich persönlich seit 2006. Meistens Freitagabend für 2 Stunden. Der Religionsunterricht findet auf Deutsch statt. Das ist unser primäres Anliegen, weil Deutsch ist hier in der Deutschschweiz die gemeinsame Sprache. Und so können auch wirklich Kinder aus verschiedenen Kulturen, aus dem gleichen Umkreis am Religionsunterricht teilnehmen. Das ist uns ganz wichtig. Das soll auch ein Beitrag für die Integration sein, aber auch für das Kind, sich selber ausdrücken zu können. Weil in der Muttersprache, wissen die meisten Kinder, können sie sich sehr gut artikulieren und erklären, was die eigene Religion bedeutet oder so die einzelnen Worte wie Prophet oder Pilgerfahrt und so weiter. Aber sobald es dann auf Deutsch gefragt oder nachgefragt wird von den Schulkameraden oder von der Lehrperson oder wo auch immer, vielleicht auch aus dem Arbeitsumfeld, da kommt man eventuell ins Stocken, weil man einfach das richtige Wort nicht dafür hat. Und deshalb engagieren wir uns wirklich in der deutschen Sprache für den Islam. Zudem versuchen wir auch die Verse aus dem Koran, die zum Teil ja doch recht herausfordernd sind zu verstehen, auch für die Erwachsene. Wir versuchen diese kindgerecht umzusetzen, sodass das Kind das wirklich in Kindessprache aufnehmen, verstehen und auch integrieren kann. Und das ist für uns auch ganz wichtig, also nicht, dass sie einfach den Koran auswendig lernen, sondern sie sollen wirklich erfahren und verstehen, was steht im Koran oder im Buch Gottes, wenn man ihn so nennen möchte, oder so das Wort Gottes, was sagt es mir, was ist die Erwartung, was wird von mir verlangt, oder ja, wie ist der Mensch, wie hat Gott den Mensch erschaffen und so weiter und so fort. Und dann ist der nächste Schritt auch, dass wir diese Koranverse, wenn wir sie kindgerecht übersetzt haben, auch versuchen, im Alltag des Kindes dann auch zu integrieren. Also wie kann dieser Vers im Alltag des Kindes helfen? Oder in welchem Lebensbereich kann es einen Nutzen davon schöpfen?
Was sind so die Themen, die diese sehr junge Generation von Kindern und Jugendlichen besonders interessiert?
Es sind meistens aktuelle Themen, also die verfolgen ja auch Medien und Fernseher und Musik und so weiter und so fort. Wir versuchen wirklich auch den Koran auf aktuelle Themen, weil wir glauben ja auch daran und sind überzeugt, dass der Koran für alle Zeit erschaffen ist. Das heißt, wir können auch in 2022 Lehren daraus ziehen, auch für unseren Alltag, Praxis für den heutigen Alltag auch integrieren. oder übernehmen. Und das versuchen wir dann dort. Und deshalb sind wirklich auch die Themen sind aktuelle Themen. Wir haben, also jetzt ich persönlich habe zwar so ein bestimmtes Programm, so Themen, die ich gerne mit Ihnen bearbeiten möchte, mit den Kindern, aber Sie sind auch immer offen, eigene Themen zu wünschen und haben wir auch gemacht. Ist schon ein paar Mal auch vorgekommen, dass ich zwar etwas vorbereitet hätte und dann kam irgendein aktuelles Ereignis, was Sie gerne bearbeiten oder darüber sprechen möchten und das haben wir dann auch gemacht. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch den Rahmen gibt, wenn Sie sich schon so verstanden fühlen und sie in der Gruppe auch sind mit gleichaltrigen Muslime, aber aus verschiedenen Kulturen und vielleicht auch Orten, dass einfach auch dieser Austausch auch stattfindet, um sich gegenseitig auch besser zu verstehen.
Können Sie uns ein Beispiel sagen von so einem Thema?
Also ein Thema, mag ich mich erinnern, das war zum Beispiel die Burka-Initiative. Da hatte ich eine Jugendlichengruppe, die Kinder waren nicht mehr so klein, das waren Jugendliche. Und das hat sie natürlich, also sie waren in einem Alter, wo sie das verstanden, um was es da geht oder eigentlich eben nicht geht. Das war ja so eine spezielle Alternative, sage ich mal. Und ja, auch der Frust, also ich habe dann da wirklich den Rahmen gegeben, einfach, dass sie sich da austoben konnten, was sie an dieser Initiative stört und wieso das es stört. Und dann haben wir auch angeschaut, ja, was sagt eigentlich der Islam über die Burka jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, sowie allgemein die Verhüllung der Frau. Und da hat es dann schon geholfen, wenn die Kinder da schon gesehen haben, es ist eine Definitionssache, es ist zwar überall Burka, aber die Frau auf dem Burka-Bild oder wie sagen wir so, auf diesem Plakat, dieses provokative Plakat, das war kein Burka, dem sagt man anders, dieser Verhüllung. Und dann haben sie auch gesehen, diese Verhüllung hat auch keine islamische Grundlage. Also es steht in keiner Schrift vom Islam, dass das ganze Gesicht bedeckt sein sollte und so weiter und so fort. Wir haben uns dann mit dieser Thematik beschäftigt. Genau. Und ich denke, das hat den Kindern auch wirklich sehr gut getan und diesen Jugendlichen, sich da mal einerseits auszutoben, das Thema anzusprechen, auch aus islamischer Sicht zu sehen, ja, hat es was dran oder nicht, und dann einfach auch eben vielleicht, was kann die politische Motivation dahinter sein und so weiter. Also es gab einen guten Austausch.
Frau Türkel, Sie sind zudem auch Inhaberin von La Sofrana für natürliche und ganzheitliche Behandlungen, Mittel und Kosmetik. Wie schaffen Sie es, Ihren Beruf und das ehrenamtliche Engagement unter einen Hut zu bringen?
Dadurch, dass ich selbstständig bin, eben mit meinem eigenen Unternehmen, kann ich mir meine eigene Zeit ziemlich gut einrichten. Zudem ist die Seelsorge, sind wir ja so organisiert, dass wir einen Pool haben. Also das heißt, man muss nicht immer verfügbar sein, also die Person muss nicht immer da 24 auf 7 bereit sein, weil es jemand anders gibt, der für einen sicher einspringen kann. Darum haben wir auch diesen Pool. Und das hat bisher immer sehr gut geklappt. Wir hatten bisher nie irgendwelche Schwierigkeiten, jemanden aufzubieten. Es gibt keine Präferenz in dem Sinne und ich bin auch überzeugt, dort, wo man gerade gebraucht wird, dort öffnet sich auch immer eine Türe und man ist dann auch wirklich am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und von dem her lasse ich mich auch oftmals einfach leiten.
Und inwiefern bereichert Ihr Engagement im Vereinswesen Ihre berufliche Tätigkeit und umgekehrt?
Ich habe in beiden Bereichen oft mit Menschen, also natürlich mit Menschen zu tun, aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen. Ich arbeite ja jetzt in meinem Unternehmen ja auch energetisch. Das hat ganz viel mit meiner Religion für mich selbst zu tun, also auch mit Gott im Vordergrund bei der energetischen Heilarbeit. Und da überschneiden sich natürlich immer wieder, also ich versuche auch die Religion in meiner Arbeit natürlich einfließen zu lassen, aber eher in einem, für mich selber im Vordergrund natürlich, einfach aus Überzeugung, aber natürlich für die Kundschaft, weil das ganz verschiedene Menschen sind, auch Nicht-Muslime sind, kommt das dann eher im Hintergrund. Aber vordergründlich für mich selber, ich weiß, ich tue dem Mensch etwas Gutes, ich gebe auch mein Bestes, damit der Mensch sich besser fühlt, wenn er zu mir kommt. also wenn, nachdem er zu mir gekommen ist, dass er sich besser fühlt, als wo er gekommen ist am Anfang. Genau, da hat es ganz viele Parallelen eigentlich.
Jetzt kommt die allerletzte Frage. Mhm. Sie gehören zu einer Generation von jungen Musliminnen und Muslimen, die sich seit ganz vielen Jahren in der Schweiz engagieren, im Schweizer Kontext engagieren. Sie waren auch bei verschiedenen Projekten dabei von Anfang an. Welche Herausforderungen, welche Themen sehen Sie für die nächsten Jahre? Was wird Sie da beschäftigen?
Ich denke, da kommen auf uns verschiedene Herausforderungen zu, aber ich würde nicht nur sagen, auf die Muslime speziell, sondern einfach allgemein, meiner Meinung nach auf alle Religionsgruppen, so auch auf die Gesellschaft. Einerseits ist es vielleicht die Sache mit der Identität. Wir leben in einer sehr schnellen Welt, wo Social Media einfach sehr fest im Vordergrund steht, je länger, je mehr. Und ich als Mutter von zwei Kindern kann ja erlebe das jetzt schon ein wenig. Manchmal kommt die Information zu den Kindern vorher, also schon zu rasch an das Kind heran, bevor ich es als Mutter oder als Muslimin, je nachdem in welchem Kontext ich dem Kind etwas erklären möchte, dann hat er die Information schon. Ob mir die Information so gefällt, wie er sie hat, das ist dann die andere Frage. Und ich denke, das ist so eine Herausforderung, aber wirklich auf jeder religiösen Gruppe. Und da denke ich, kann es vielleicht herausfordernd werden dann mit der Identität, oder? Also die Mutter erklärt das, aber Social Media erklärt das und so weiter und so fort. Ich denke, da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Andererseits ist es vielleicht auch noch, könnte eine Schwierigkeit werden, dass der Islam nicht anerkannt ist in der Schweiz. Wie es in Zukunft aussieht, können wir nicht sagen. Aber ich denke, solange das nicht gelöst wird, das könnte je länger, je mehr auch aufgrund der beschränkten Ressourcen, die muslimische Vereine haben, weiterhin ein Problem sein. Zudem auch noch die Nachfolgeregelung bei den einzelnen muslimischen Vereinen, wie es dort aussieht, weil die ältere Generation, die erreicht hat jetzt an mehreren Orten schon ein bestimmtes Alter erreicht. Vielleicht möchte sie sich ja auch wieder zurückziehen oder vielleicht ins Heimatland zurückgehen. Und da hat man, nicht überall, aber zum Teil habe ich auch schon gehört, dass man da wirklich Schwierigkeiten hat, mit einem vertrauenswürdigen und wirklich auch engagierten Nachfolger zu finden. Weil die jüngere Generation oder die zweite Generation von Muslimen, die ist natürlich anders aufgewachsen. Sie sind hier geboren, sie haben hier studiert, sie haben so wie andere, vielleicht einen anderen Lebensstil oder vielleicht auch andere Erwartungen oder Zukunftspläne als jetzt die vorherige Generation. Und da denke ich, gibt es so dieser Generationenwechsel mit den Bedürfnissen auch gerecht zu werden, der nächsten Generation. Ich denke, da werden wir einige Herausforderungen haben.
Manuela Türkel, vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen das Gespräch führen durften über Ihren Werdegang und Ihr sehr vielfältiges Engagement erfahren durften. Es bleibt uns nur noch, Ihnen bei Ihrer Arbeit alles Gute zu wünschen und auch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.